Hey, Jungs, Piano, wir müssen zuerst noch liefern, gell? Wir haben heute spannende Themen. Unser Thema von heute ist der amtierende Schweizer Meister, IB, wo wir zurückschauen, wie sie sich in der Europa-League-Gruppenphase geschlagen haben und schauen voraus, wie es echt weitergeht in der K.O.-Phase. Dann haben wir eine Top 3, wo um Fußballhymnen geht, wo wir Gott sei Dank nur werden darüber reden und nicht darüber singen, sonst würden wir, glaube ich, den letzten Zuschauer noch vergraulen. Am Schluss haben wir einen ganz aktuellen Herdöpfel über einen Schweizer Trainer in der Bundesliga. Immerhin gibt es da ja mehr als einen. Lasst euch ein bisschen überraschen, um welchen das geht. Heute haben wir zum ersten Mal sogar eine neue Rubrik. Den Moment der Woche. Mit dem werden wir gerade starten. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei der folgenden Episode. Willkommen miteinander. Das Mal starten wir nicht mit dem Thema der Woche, sondern mit einer neuen Rubrik. Die Rubrik soll ein bisschen mehr Aktualität auch noch reinbringen, statt dass man nur zurückgeht, die Vergangenheit schaut. Es ist nämlich der Moment der Woche. Jeder von uns, Stammtischtrainer, wird kurz rasch seinen fußballtechnischen Moment der Woche erzählen, bevor man nachher in die normalen Kategorien reinstartet. Ich würde sagen, Oli, du siehst gerade so gespannt aus. Du kannst gerade den ersten Moment der Woche doch erzählen.
Das ist mir eine Ehre, selbstverständlich. Und ich habe aus der weiten Welt vom Fußball ein kleines Schmankerl, sagt man, glaube ich, richtig mitgebracht. Und zwar, mein Moment der Woche ist relativ unerwartet. Er ist aus Spanien. Er ist aus dem Juniorenbereich von Spanien. Und zwar hat in Madrid ein Spiel stattgefunden von der U9 zwischen Real Madrid und, jetzt sage ich sicher falsch, Villaverde San Andres. Und das Spiel ist ausgegangen 31-0. Das Resultat, das es nicht häufig gibt und wie vor allem nachher auf Seite von Villaverde moniert worden ist, eigentlich auch nie sollte möglich sein im Juniorenfußball. Hat riesen Aufschrei gegeben dort. Real hat das Resultat extra nicht auf seinen Social Media Account veröffentlicht, aber das ist so eine grosse Story, die dort in Spanien gerade abgegangen ist. Aus dem Kinderfußball, muss man eigentlich sagen. Und mein kleiner Moment, den ich mitbringe in diese Woche.
Sehr schön. Ja, also im Juniorenfußball ist mir das etwa passiert. Mit der SCOG in ihrer schlechten Stärkenklasse gestartet, mit einem guten Jahrgang. Wir haben dann sehr oft so um die 25-0 gewonnen, aber 31 haben wir, glaube ich, auch nie geschafft.
Ja, mir ist das auch noch irgendwie gang und gäbe, dass das in den Junioren möglich war, dass wir mal ab und zu mal so richtig aufs Dach bekommen.
Man ist dort jetzt eben in Spanien eigentlich der Meinung, das sollte nicht möglich sein und da sollte dann auch Trainer von Real irgendwo einschreiten und dann einmal sagen, okay, Herren, es ist gut. Aber da gehen die Meinungen sicher auseinander. Aber pädagogisch und motivational ist sicher nicht riesig.
Fabio, was ist dein Moment?
Ja, ich würde sagen, wir bleiben da gerade bei den jungen Wilden. Ein bisschen ältere junge Wilde. Meine Momente der Woche sind die Jungen vom VfB Stuttgart, die da den BVB ziemlich zerstört haben am Wochenende. Und zwar, als ich das gesehen habe, muss ich sagen, es ist mir ein bisschen der FC St. Gallen von letztem Jahr in der Schweiz in den Sinn gekommen, so ein bisschen mit Powerfußball, mit hohem Pressing drauf. Und der Gegner war hilflos, hat nichts machen können. Und ich meine, wir reden jetzt hier von Borussia Dortmund, nicht von irgendwelcher Mannschaft. Und sie sind einfach ihres Verderben reingelaufen und kein Mittel gefunden. Sie haben ja gegen Bayern schon gespielt und sie steht schon recht abgegangen. Und ja, ey, ich bin mega gespannt, wie der VfB Stuttgart die Saison noch abschneidet, wenn die so weiterspielen. Notabene hat es ja dann Lucien Favre sogar noch den Trainerjob gekostet. Also. Ja.
Sehr, sehr geile Mannschaft, die Stuttgart hat im Moment. Und ich meine, eine Aufsteigermannschaft von Thomas Hitzlsperger zusammengestellt, macht wirklich sehr, sehr fest Freude auf mich oder Lust auf mich.
Vor allem ironischerweise steht ja noch der Chefscout, der lang bei Dortmund tätig war, hinten dran. Ich glaube, der Sven Mislintat heisst der, der dort recht gute Arbeit geleistet hat und jetzt bei Stuttgart ist und ja, so eigentlich mitverantwortlich ist.
Für ist von einem Kollegen von mir das Lieblingsteam seit Jahren und er sagt, der Transfer oder jetzt die Vertragsverlängerung wäre sehr, sehr wichtig. Ja, ich hoffe, das klappt für sie, weil es macht wirklich Freude, ihnen zuzuschauen.
Aber ich meine, der Durchschnittsalter, es ist die jüngste, glaub, die zweitjüngste Mannschaft gewesen, die in Deutschland je gespielt hat. Und die Sturmreihen allein sind, glaube ich, 19, 18, 20 und 21. Ja, das macht einfach mega Spass, denen zuzuschauen. Und eben der Powerfußball, den sie spielen und nicht aufgeben und drauf und pressen. Und, ja, es ist eindrücklich.
Mhm. Ja, und erstaunlich einfach auch, wie kaltblütig, dass es nachher auch einfach möchte. Also, wenn es dann Chancen kommen, du hast das Gefühl, okay, das ist schon fast Lewandowski-Style. Hast du die Chancen, dann machst du sie einfach auch definitiv.
Ja, aber ja, gegen Bayern haben sie das noch ein bisschen vermissen lassen. Jetzt sind sie, glaube ich, zwei, drei Mal sogar allein auf einen Neuer zugelaufen und haben es dann aber ein bisschen eben die Effizienz vermissen lassen. Aber jetzt gegen Dortmund, ja, hat alles gepasst.
Das ist vielleicht die jugendliche Unbeschwertheit.
Ja, wahrscheinlich. Natürlich.
Ja, nein, schön. Ja, mein Moment von der Woche ist von meinem Lieblingsclub vom FC Luzern. Das 2-1, das am Schluss zum Sieg gelangt hat gegen Sio auswärts. In der 84. Minute hat Varol Tazar das Goal geschossen gehabt. Es ist einerseits natürlich schön, weil es den Sieg gegen Sio gebracht hat, was immer sehr schön ist. Und es ist aber auch sehr schön, weil es auch ein wunderschönes Goal war. Man kann sagen, die Sio-Abwehr hat versucht, den Ball zu klären aus dem Strafraum raus, kommt vor dem Strafraum in die Mitte und er zieht dann wirklich mit einem sehr schönen Schuss ab. Ist einerseits wegen dem schön, aber natürlich auch ein Resultat, das sehr, sehr erfreuend war.
Ja, es war geil, wirklich. Ja. Mega Hammer. Also eben, wie du sagst, ja direkt abgezogen und also es ist schon irgendwie, man versteht nicht genau, wie das eben halt so ihm kommt, weil der Verteidiger ihm da eigentlich wirklich mit dem Kopf zuspielt, aber dann eben also eben direkt abgenommen und dann über die ganze Abwehr rein, ins linke Obeneck gezaubert und entsprechend dann emotional auch gefeiert nachher.
Ja, was mir noch gerade auffallen ist jetzt gerade zu dem Stichwort Tazar, was der FCL mittlerweile auch für eine Bank hat, schon auch erstaunlich. Man kann die Eier einwechseln und Tazar einwechseln, ist schon nicht schlecht, wenn man das so anschaut. Und klar, die Jungen bringt er von Anfang an und ja, macht es, glaube ich, schon etwas Grosses zusammen.
Ja, allgemein in der Breite ist jetzt schon etwas, um, vor allem auf gewissen Positionen. Ja, das ist doch schön, aber ich glaube, das ist ein Thema, vielleicht schon mal. Gut, danke euch. Dann gehen wir doch weiter zu unserem eigentlichen Thema von der Woche. Das Thema der Woche ist der Schweizer Meister, der amtierende Schweizer Meister IB, wo die Schweiz als sehr einsamer Wolf in der Europa League muss vertreten. Ich würde sagen, ich würde sehr gerne einen Rückblick machen auf die Europa League Gruppenphase, einen Ausblick. Es ist ja heute ausgelost worden, also gestern, wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen am Montag auf, ist ausgelost worden. Und vielleicht einen ganz kurzen Blick noch, wie sieht das denn für die Schweiz aus? Also wie haben unsere Konkurrenten in der 5-Jahres-Wertung so abgeschlossen? Ich würde sagen, wir starten mal mit einem Rückblick. Wer von euch will starten?
Ja, da Dali vorher angefangen hat, fange ich doch jetzt mal an. Also ich habe sie relativ, ja, nicht genau, aber verfolgt, was sie so gemacht haben in der Gruppenphase. Also auch schon, was gelaufen ist, so ein bisschen in der Qualifikation. Und was ich einfach irgendwie gemerkt habe, ist so, sie sind in der Euroleague dabei, aber sie haben mich jetzt in keinem einzigen Match haben sie mich überzeugt, vom Fußballerischen her. Und das ist halt der riesengroße Unterschied, den ich jetzt auch merke, zum Beispiel gegenüber einem FC Basel von früheren Zeiten, Euroleague oder Champions League. Weil sie haben fußballerisch mitgehabt und bei IB habe ich das Gefühl, es fehlt immer irgendetwas. Und jetzt meine, okay, der letzte Match, müssen wir, glaube nicht gross darüber diskutieren.
Vielleicht aber schon, wenn wir darüber diskutieren, aber
Nein, aber einfach so die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Dann schaust du mal rein, dann ist 0-0 oder 1-0 oder 1-1 und du hast immer so das Gefühl, die Mannschaft müsste viel mehr können und sie liefert, also hat letztes Jahr in der Liga viel mehr geliefert und viel schöner Fußball gespielt und ich weiss nicht, europäisch können sie es von mir aus gesehen, jetzt diese Saison haben sie es nicht können auf der
Also ich sehe das richtig, oder du kritisierst IB, wo mit 10 Punkten Gruppe 2. wird, wenn AS Roma 13 Punkte hat Oder du meinst wirklich...
ja, aus dem fußballerischen Gesicht. Ja. Also wie sie
es ist nur ein ketzerisches Gesicht, verstehe
ich absolut. Es ist nicht schön. Ja, es ist eher logisch. Es ist nicht schön, überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht schön gewesen, aber es ist erfolgreich gewesen. Ja. Das definitiv.
Schlussendlich. Ja, da könnte man...
Du hast sicher auch gesehen, oder das letzte... Mach nur.
Da könnte man jetzt ein bisschen böse sagen, Fußball ist ein Ergebnissport und den haben sie gebracht. Also ich glaube, als IB-Fan bist du jetzt auch nicht so extrem traurig. Ich sehe, was du meinst, aber letztendlich bringt sie im Moment Erfolg, oder?
Ja, und sie haben auch gewisse Spiele gehabt, die auch nicht ganz so einfach waren. Jetzt eben so gegen, also das letzte Spiel, klar, man muss sagen, gegen Cluj daheim muss man gewinnen. Aber man hat halt schon viele Hoffnungsträger, also Leistungsträger, nicht Hoffnungsträger, gehabt, die nicht rum waren. Aber jetzt, dass eine Fasnacht oder auch ein Lustenberger ist, wirklich ein junges Team halt. Man darf nicht alles auf das schieben, weil die anderen Teams sind auch nicht extrem alt. Aber man muss das schon auch ein bisschen sehen, oder? Dass man in so einer Situation auch nervös werden kann.
Ja, und ist es nicht auch, also jetzt zum Beispiel das letzte Spiel gegen Cluj, ich meine, das ist natürlich einfach dann auch irgendeinmal mindestens in der letzten oder ab der 85. Minute, wo man dahinter gelegen ist, auch irgendwo eine Willensleistung gewesen. Und ich glaube, aus so etwas kannst du als Team natürlich auch Energie und Kraft mitnehmen und Überzeugung. Eben, wir wissen alle, wie das läuft im Fußball, dass nicht immer der gewöhnt, wo 90 Minuten der schönere oder überzeugendere Fußball spielt. Aber wenn du als Team weißt, hey, wir haben den Kalb gekehrt und wir haben ein unmögliches Spiel oder mindestens unmögliche 10 Minuten am Schluss für uns können entscheiden, glaube ich, kann einen das schon auch noch ein bisschen tragen.
Also du meinst, der unbändige Wille,
ich rede aus
an einen Fehler vom Schiedsrichter zu glauben, in dem Fall.
Ja, auf beiden Seiten, ja.
Ja, auf beiden Seiten, natürlich, es tut in beide Richtungen weh, ja.
Nein, ich rede jetzt eigentlich mehr aus der Sicht von einem neutralen, fußballbegeisterten Zuschauer, wo ich ab und zu mal in die Match reingeschaut habe. Und ich muss sagen, also, dass ich jetzt beim letzten Match eben die letzten 10 Minuten noch geschaut habe, ist eigentlich ein Wunder gewesen, weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, den Match nicht zu schauen, vor allem, wo ich gewusst habe, dass in der Pause noch 0-0 steht. Da habe ich das Gefühl, ja, also muss ich mir das nicht geben, weil ich die letzten paar Matches gesehen habe und das Gefühl eben vom fußballerischen Niveau her, dass es mich nicht überzeugt.
Ja, und da würde ich dir auch überhaupt nicht widersprechen, definitiv. Ich sage mir einfach, ich habe das bei meinen Mannschaften auch schon gesehen, Spiel, wo man am Schluss so notiert hat und dann ist es einem dann als Fan wie relativ egal gewesen, was die 85 Minuten vorher gelaufen ist. Was du natürlich richtig sagst, ja, oder beziehungsweise was du jetzt ansprichst, das muss man natürlich dann mit auf die Rechnung packen, was jetzt kommt, was in der nächsten Runde noch kommt. Und wir sind, glaube ich, alle jetzt zuerst mal einfach froh, ist IB weiter, aber das wird dort vermutlich nicht mehr reichen.
Ja, du hast einen schönen Übergang gemacht, oder? Also eben die Auslosung am Montag stattgefunden, hat der aktuelle Bundesliga Spitzenreiter beschert, oder? Mit Bayer Leverkusen. Wie steht ihr zu dem los? Also eben, Oli, du hast ja kurz schon angesprochen, was du davon denkst.
Ja, dann tue ich das noch schnell ein bisschen weiter ausführen. Also ich, Leverkusen, ja, was soll ich sagen? Also in anderen Jahren hätte ich gesagt, okay, kann man packen. Der FC Zürich ist auch schon mal vor dieser Aufgabe gestanden und hat sich dort relativ gut geschlagen. In diesem Jahr dunkelt es mir relativ schwierig. Leverkusen ist in die Saison gestartet und man hat nicht recht gewusst, wo das sie stehen, weil sie haben mit dem Kai Havertz einen Spieler abgegeben, den man gefunden hat, den kann man nicht so schnell ersetzen. Und jetzt sind sie auf Tabellenplatz Nummer 1, haben einen sensationellen Leon Bailey im Moment, der in 10 Spielen 4 Goal und 4 Assists gemacht hat und wirklich aus allen Lagen trifft. Und das ist logischerweise nicht der einzige dort. Wenn man einfach mal so die nackten Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Leverkusen einen Marktwert von 343 Millionen hat. Das ist 5-mal mehr als IB, also das ist sonst schon schwierig und jetzt spielt man mit IB noch ohne den Nsame in der nächsten Runde. Es ist sicher ein Riesenbrocken. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, es ist halt gleich wie der Leverkusen und Leverkusen bedeutet, es ist immer eine der besten deutschen Mannschaften in der Liga, aber aus irgendwelchen Gründen verserben das Europäischen früher oder später immer wieder. Und zwar gewaltig und man weiss nicht, wieso und woher dass das kommt. Letzter ist man zwar in der Europa League im Achtelfinal gewesen, aber hat dann so grausam gegen Inter verloren. IB ist nicht Inter, das ist klar, aber das, so zieht sich das in den letzten Jahren hin. Also das ist... Für mich ist, müsste eigentlich Leverkusen schon lange mal wieder die Europa League gewinnen und sie schaffen es nie. Und das sind immer irgendwelche Spiele, wo man nicht weiss, wieso dass sie jetzt die wieder verlieren. Von dem her, also probieren sollte man es auf jeden Fall. Also macht man ja erst klar.
Also eben, ich finde auch, man darf Leverkusen, vor allem die Matches sind ja dann in den nächsten Jahren eigentlich, also nach der Winterpause. Und ich glaube, Leverkusen momentan so stark in Form, ich glaube, jetzt wäre es extrem schwer. Wie es denn ist, ob Leverkusen die Form kann kompensieren über den Winter, das wird sich dann zeigen. Und klar, aber auch wenn dort zwei, drei Stammspieler ausfallen, ich glaube, auch dann wird es nicht ganz einfach. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Match gesehen habe zwischen IB und Roma, wo Roma einfach in der zweiten Halbzeit mal schnell ihre Stammspieler eingewechselt hat und IB einfach total überfahren worden ist, sehe ich da nicht so wahnsinnig viel, dass IB doch ein Land gewinnen gegen Leverkusen. Im Moment. Aber eben, wir wissen es nicht, wie es ist im Januar, Februar, wenn es dann so weit zum Direktuell kommt.
Ja, genau. Also eben meine Meinung da dazu, aber ich finde, Leverkusen ist halt einfach auch einer von diesen Teams, die ich nicht so als schillernd empfinde. Es ist einfach so, eben, halt so ein Werk selbst. Aktuell spielt es eigentlich guten Fußball, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Habe ich jetzt gerade also Sonntag habe ich noch reingeschaltet im Match gegen Hoffenheim, haben sie meinte gespielt.
Ja, genau.
Ist sehr überzeugend gewesen, auch dort ein bisschen, natürlich dann noch ein bisschen begünstigt gewesen, dass sie Hoffenheim eine rote Karte bekommen hat. Was ich halt muss sagen, eben Leverkusen, eben wie du gesagt hast vorher, Oli, ist einfach für alles gut, auch fürs Negative. Aber jetzt eigentlich vor allem aus dem Grund, dass der Nsame gesperrt ist, aus einer lächerlichen Aktion raus, muss ich sagen, sehe ich eigentlich gar keine Chance für IB. Aber du eben, wie gesagt, probieren muss man es. Es ist noch lang bis dorthin, bis das Spiel stattfindet.
Ja, und ich meine auch Leverkusen kann bis dahin noch Verletzungen einfahren oder Corona-bedingt noch das Team ein bisschen umgemodelt werden oder so. Also ich glaube, da hat der Fabio schon recht, der Faktor Zeit.
Es ist ja noch eine Transferphase dazwischen.
Ja.
Es ist ja noch eine Transferphase dazwischen.
Gute Chance sieht nicht so aus, als jetzt Leverkusen noch den einen oder anderen sollte verlieren. Also ich wüsste jetzt gerade nicht irgendwie ein heisses Gerücht dort, aber
ja, aber vielleicht schlägt der IB noch mega zu auf dem Transfermarkt, oder? Wenn wir jetzt europäisch überwintern.
Natürlich, ja. Wäre natürlich in der aktuellen Situation super, oder?
Ja, es gäbe noch ein paar vertraglose Spieler, die man könnte zuschlagen.
Wo man den Lohn nicht zahlen kann, aber, oder? Ah ja, ich weiss nicht. Also eben, natürlich ist das immer auch noch eine Möglichkeit. Aber ja, wir werden es sehen, ja.
Es wird auf jeden Fall schwer.
Wir würden uns ja, freuen also, für IB. Und für all die IB-Fans, die jetzt hier zuhören, dass wir denen doch ein bisschen Mut machen können.
Nein, sicher. Und ich meine, wenn ich jetzt gerade das aufgreifen kann, als Übergang für den letzten Punkt, für unseren Europa-Koeffizient. Die 12 hat auf Twitter ein bisschen von Träumen und die IB-Herzen wahrscheinlich ein bisschen höher schlagen. Wenn IB jetzt noch 5 Spiele, 5 Siege holt und Viertelfinal-Quali schafft oder mit 4,5 Siege und die Halbfinal-Quali schafft, das weiss ich zwar nicht, wie das soll funktionieren, ich glaube, das war vor dem Spiel gewesen, Klusch, wäre die Schweiz nächstes Jahr auf Platz 15, was würde bedeuten, 2 Champions League-Quali-Plätze und 1 Euro-Quali-Platz und 2 Conference League-Quali-Plätze, also Fabio, dann wären wir fast wieder dort, wo du gefordert hättest, dann hätten wir wieder 5 Plätze. Ansonsten, nachdem was eher aussieht, hätten wir 1 Champions League Quali-Platz und dafür 3 Conference League Quali-Plätze. Aber das ist natürlich jetzt eine Spinnerei, die wahrscheinlich ein bisschen zu weit führt. Wenn man darauf schaut, oder, wie wir so dastehen in der 5-Jahres-Wertung, ich verschrecke immer wieder, wenn ich drauf schaue. Wir sind auf Platz 17 hinter Serbien, was absolut noch okay ist, oder? Ist ja auch ein Fußballland. Zypern, Dänemark und Türkei. Türkei ist, glaube ich, auch schon mal viel besser gewesen. Dänemark hat halt 1-2 gute Teams. Zypern bin ich jetzt auch ein bisschen, hat jetzt nicht gerade aus dem Kopf raus dafür genommen. Was man muss sagen, was positiv für uns ist, alle die vor uns dort, Dänemark, Türken und Zyprioten können sicher keine Punkte mehr machen. Die haben alle Teams draussen. Wer aber noch vor der Schweiz ist, sind Glasgow Rangers, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiew, Roter Stern Belgrad. Das ist das eine, die zu holen. Das andere ist natürlich die, die hinter uns sind. Olympiakos, Piräus, Dynamo Zagreb, Slavia Prag und Maccabi Tel Aviv. Dort muss man natürlich, auch wenn ich das ungern mache, so ein bisschen den Negativ-Support ein bisschen hoffen, dass die nicht allzu viele Punkte machen, weil extrem weit weg sind die auch nicht. Vor allem jetzt die Griechen sind relativ neu.
Ja, genau, die sind auf dem 18. Platz, wir sind auf dem 17. im Moment.
Ja. Aber du, eben, ich meine, eben, die sind jetzt auch nicht mehr mit extrem vielen vertreten, aber ja, ich hoffe jetzt auf nächstes Jahr einfach ein besseres Abschneiden von den Schweizer Clubs, dass wir da ein bisschen mehr holen, weil eben, der Multiplikator darf ja nicht sein, dass wir mit einem Team, wie damals mit Basel, einfach immer alle Punkte holen, sondern schön wäre, wenn sich das ein bisschen verteilen würde.
Aber das ist ja eigentlich die Chance von der neuen Conference League in dem Sinn, weil dort sind wir ja, eigentlich dann, spielen wir gegen Mannschaften, die in unserer, sehr wahrscheinlich bei den meisten von den Schweizer Clubs auf Augenhöhe sind, wo man auch mal etwas reissen kann.
Ja, wir sind ja dort fast die Besten, oder? Ich meine, es fällt ja ab 16, oder? Und wir sind 17, also wir sind eigentlich Favoriten.
Dann können wir Punkte sammeln und dann geht es auch wieder mal aufwärts, weil die letzten paar Jahre sind wirklich schwierig sein, gell, wenn du Vierter oder Fünfter geworden bist in der Liga, dann hast du irgendwie eben den Zweiten gehabt von der griechischen Liga, wie jetzt Luzern, Olympiakos oder Espanyol Barcelona, da hast du keine Chance, das ist klar. Und da macht es auch keine Frage.
Aber es ist schon beeindruckend, wenn du jetzt siehst, eben wer vor uns ist, du hast es vorher schnell abgelesen. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Zypern raus, zwei Plätze vor uns. Ja, also ich glaube, das zeigt halt einfach, dass es ist natürlich ein Armutszeugnis irgendwie für unsere Liga, dass das so etwas möglich ist.
Wobei man muss natürlich auch sagen, dass die Punkte von Zypern mehrheitlich zwei Vereine zuschreiben. Und das ist Hapoel Nicosia und, glaube ich, noch ein zweiter. Und die sind, so wie ich das in den letzten paar Jahren auch noch erinnere, ab und zu mal in der Champions League Gruppenphase gewesen. Also das sind schon gröbere Kaliber als wir jetzt momentan zu
bieten. Ja, aber sie haben jetzt auch relativ gut, also sie haben jetzt auch gut Punkte geholt. Also das Jahr hat Nicosia hat auch ein paar Punkte geholt und also es hat ja zwei. Das eine ist Omonia und das andere ist Apoel. Famagusta hat jetzt zum Glück auch nichts geholt und Limassol, wo man auch schon mal gehört hat, also die haben trotzdem auch schon ein paar drin gehabt, aber haben jetzt am Schluss, hat die Schweiz übrigens mehr Punkte geholt das Jahr. Im aktuellen Zeitpunkt.
Aber das ist das, was ich noch spannend gefunden habe, als ich das angeschaut habe, betreffend jetzt dem Ranking. Es sind eigentlich alles alles Länder, wo ein oder zwei Spitzenteams dabei haben und mit denen extrem viele Punkte machen. Gerade zum Beispiel jetzt das Beispiel Österreich. Die sind momentan so stark, weil eben Red Bull Salzburg einfach Punkte geliefert haben in den letzten paar Jahren.
Ja, aber das kann ich nicht ganz unterstreichen.
Aber wir hatten schon andere Mannschaften gehabt, die noch dazu beitragen haben. Aber es hat wirklich so.
Aha, ja, in den letzten Jahren, ja.
Genau, es hat ein, zwei Clubs, wo das rausreißen. Und bei den Tschechen ist es, glaube ich, ähnlich.
Aber eben das Jahr ist ganz anders. Natürlich in Österreich ist Red Bull Salzburg hat nicht am meisten Punkte geholt. Linz hat am meisten geholt. Und nachher Wolfsberger und Rapid hat fast ähnlich viele Punkte geholt wie Red Bull, oder? Das ist natürlich schon.
Ja, aber du musst ja die Gegner jetzt mal anschauen, wo Linz gehabt und wo Red Bull gehabt. Ja. Also da muss man schon auch einen Unterschied machen.
Ja, ja, aber eben, so viele Punkte haben wir als Schweiz schon lange nicht mehr geholt, wie die anderen Teams dort geholt haben.
Aber sie haben Punktelieferanten drin, die immer dabei sind, die jedes Jahr dabei sind, die aber auch Geld haben, ich sage es böse, eigentlich das gemacht haben, was früher der FCB in der Schweiz gemacht hat, nämlich die Liga dominiert. Und in Österreich dominieren sie auch und haben natürlich durch das Punkte. Und alle anderen Vereine schwimmen dann so ein bisschen im Sogwasser mit von Red Bull Salzburg und können durch das natürlich auch, sagen wir, in einer besseren Quali-Runde einsteigen, in der Euroleague oder in der Champions League. Das hat schon auch relativ viel mit diesen Mannschaften zu tun, die eben auch die Punkte liefern. Und so eine Mannschaft haben wir momentan in der Schweiz einfach gerade
nicht. Ja, und das ist halt wieder die Frage, wenn wir das, weil das ist halt, das ist wieder das, was ich beiss, oder? Entweder du hast eine Mannschaft, die konsequent immer in diesen Wettbewerb drin ist und immer abliefert dort. Und das ist aber die Mannschaft, die dann halt einfach der Liga entrückt ist und dann schlussendlich bei uns gesagt Liga auch, oder die Spannung in der Liga auch kaputt macht. Darum bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Und wie wichtig, dass mir der Koeffizient ist, weil er halt nicht unbedingt, also ja, weil er halt bis zu einer gewissen Position da einfach auch zeigt, wie uninteressant das die Liga ist.
Ja, müssen mal einen Österreicher einladen in unseren Podcast und eine Frage, wie das so genau ist jetzt bei Ihnen, weil es ja eigentlich so ist, wie es bei uns vor 15 Jahren war. Oder ob er lieber eine ausgeglichene Liga hat. Wobei, eben, die Österreicher haben auch eine Modusänderung gehabt. Die haben jetzt auch einen neuen Modus. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem.
Wirklich, ja.
Aber vielleicht kommt ja IB doch noch ins Halbfinale und dann ist das ganze Thema, wie der Adi vorher gesagt hat, ja sowieso gegessen.
Genau. Das Problem ist, wenn sie im Halbfinale genau. gegen Apoel Nicosia spielen, ist die Sache dann auch wieder gegessen.
Nee, verdammt.
Ja. Nein, das ist doch gut. Dann, glaube ich, haben wir einen kurzen Überblick können geben. Und ja, wir drücken natürlich Daumen, wenn es dann so weit ist, gegen
Leverkusen. Absolut.
Ja, wird sicher ein guter Match.
Ja, wir werden es sehen. Ich bin noch gespannt, was IB kann reissen halt. Aber ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserer Top 3 und dem Fabio.
Ja, heute geht es bei der Top 3 um Hühnerhaut, Gejohle oder einfach so ein bisschen in der Nostalgie zu schwelgen. Top 3 von heute befasst sich mit Songs, die wir mit Fußball in Verbindung bringen. Sprich, die uns ein bisschen fußballerisch begleitet haben in den letzten Jahren oder Monaten oder und so weiter. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da mitbringt. Ich würde sagen, der Oli Olé darf doch mal anfangen.
Okay, also es ist natürlich nicht ganz einfach, dass wir da eine Songs präsentieren und einerseits können wir nicht singen und andererseits dürfen wir im Moment nicht singen. Das ist ja vom Bundesrat so gesehen.
Darf ich da rasch einen Einschub Bitte? Machen? Nur rasch, dass wir das nicht am Schluss sagen und dann schon alle vergrault haben, weil sie uns nicht folgen können. Wir haben den Input auch bekommen von ein paar Hörern, oder? Jetzt auch so, wo wir über die schönen Goal geredet haben oder die speziellen Momente von letzter Sendung. Wir haben jetzt angefangen auf der Webseite stammtischtrainer.ch haben wir angefangen, neben der Sendung, die wir aufschalten, auch noch die Videos diesbezüglich aufzuladen, dass man das auch in Bewegtbild anschauen kann. Oder jetzt eben vielleicht da auch, dass man es dann kann den Song anhören kann, weil sonst ist das wahrscheinlich ein schwierig, um sich das vorzustellen.
Hühnerhaut garantiert.
Sorry für den Hühnerhaut garantiert. Sorry für
den Also man sieht jetzt auf der Homepage, wie wir nachher all die Songs singen.
Genau, ja, das ist die Idee.
Das wäre jeder gesehen.
So, wieder zurück
zum Thema.
Also gut, du hast wollen, dass ich anfange. Mal schauen, ob ich nach der Präsentation von meinem dritten noch ein Teil von dem Stammtisch sein darf. Ich haue nämlich einen raus, und zwar FC Bayern, Stern des Südens. Mit dem ich bin nie gerechnet.
Ich verstehe es. Ich habe ihn sogar angeschaut, weil ich musste sagen, ja, ich verstehe es, wenn man Bayern gut findet, aber
ja. Genau, also das wisst ihr zwei, ich bin nicht der grösste Bayern-Fan, auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, der Song, er hat etwas. Scheiße noch, ich muss es einfach zugeben, er hat etwas, ist unglaublich catchy. Wenn man auch noch so ein bisschen auf... Wenn man Schlagen nicht ganz, also so ein bisschen Partyschlagen nicht ganz abgeneigt ist, wie ich es bin, auch das ist mein zweites Statement, also meine zweite Confession, wie sagt man auf Deutsch, Geständnis da, dann läuft einem die Melodie einfach gnadenlos nach einer Woche, nach jedem Spiel und das, obwohl man es nicht will und man bekämpft sie erfolglos. Aber es ist, wie gesagt, es ist von der Melodie, finde ich es einfach, ich habe es vorher gesagt, catchy, auch irgendwie von den Strophen. Es ist halt so, wie ein Fußballsong muss sein oder wie man ihn in Deutschland halt einfach hat, so die Vereins-Fansongs. Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Also dann eigentlich das Verbindende in der Kurve. Und dann finde ich eben auch typisch Bayern, FC Bayern, deutscher Meister, ja, so heisst mein Verein, ja, so war es, ja, so ist es und so wird es immer sein. Also jeder andere Verein würde, okay, wir kämpfen und Herzblut und weiss ich was, und sie so, ja, wir sind Meister, Punkt. Also wir tun gerade unsere, wir probieren nicht Meister zu werden.
Das macht sie eben auch so sympathisch, oder?
Absolut. Und es ist genau das, also ich weiss nicht, wie viele Spiele ich schon geschaut habe, auch im Stadion schon, immer für die andere Mannschaft gewesen bin, am Schluss gewöhnt Bayern und es läuft das Lied und du stehst dort und es schießt dich an und du denkst nur so, das Lied, das Leben wäre so viel einfacher, wenn man einfach Bayern-Fan sein könnte. Aber man kann es sich ja nicht aussuchen, das weiss jeder Fußballfan und Aber bei dem Lied denke ich mir das immer wieder. Wenn ich jetzt einfach könnte Hebel um und mich einfach freuen und einfach sagen, ja, ich bin jetzt, lege jetzt auch die Lederhosen an und das rote Trikot, ich glaube, dann hätte ich einiges an Ärger weniger in meinem Leben gehabt. Aber man kann es halt nicht. Was bleibt, ist der Song. Und das ist jetzt ein Geständnis, dass ich den Song nicht so ungelungen finde. Aber jetzt schnell weiter, bitte. Zum nächsten.
Ist doch gut. Fabio, darf ich? Gut. Ich entschuldige mich schon am Anfang für meine Auswahl.
Also jetzt musst du, glaube ich, noch mehr musst du, glaub, nicht mehr entschuldigen.
Ja, meine Auswahl ist einfach, die ganzen drei zusammen sind vielleicht bei mir meine Entschuldigung wert. Ich würde sagen, die einzelnen Songs gefallen mir besser als der von dir, aber das ist auch wirklich immer Geschmackssache. Meine Top 3 ist der Stadionsong von West Ham United, I'm Forever Blowing Bubble. Gewisse Leute kennen sich hoffe eigentlich nicht wegen dem, wegen dem Film Green Street Hooligans, wo ich immer noch einen sehr, sehr schlechten Film finde. Übrigens können wir ja auch mal machen, die schlechtesten Fußballfilme, weil die gibt sehr viele schlechte. Ich hoffe aber, die meisten Leute, wenn sie es kennen, kennen sie es wirklich vom Stadion oder von einem Spiel, wo sie schon mal gesehen haben. Natürlich auch schön gsi im alten Stadion. Jetzt im neuen Stadion verliert es natürlich ein bisschen seinen Reiz. In einem riesigen Stadion, wo einfach ein paar Seifenblätterli in die Luft gehen und der Song gespielt wird.
Was ist zuerst gewesen, der Song oder Seifenblätterli?
Ich glaube, das ist miteinander gekommen. Es ist 1918 haben sie es als Stadionhymne etabliert. Ich glaube, dort hätte man schon Seifenblätter können machen, glaube ich. ich bin ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher und ich habe dann mich noch interessiert, wieso denn Seifenblätter? Das ist ja nichts, kein Zeichen von Stärke oder so. Im Gegenteil, ist hier so irgendwie so, oh, herzig, lieb und so. Aber es ist tatsächlich nicht irgendwie auf das bezogen gewesen, sondern sie haben einen ehemaligen Spieler gehabt, der Billy Murray geheissen hat und ihm sein Übername ist Bubbles gewesen. Und eigentlich zu ihm, seiner Ehre, ist dann das Lied so entstanden. Das Lied gibt es eben schon recht lang und zu ihm, seiner Ehre, ist dann das einfach die Stadionhymne geworden.
Ist aber schon geil. Und vor allem eben, wie du sagst, weil es eben so herrlich uncool ist, sondern einfach wirklich...
Ja. Voll.
Ja, und dann war schon fast 100 Jahre alt, die Tradition, also länger, oder?
Ja, ja.
Mal. Ja gut, dann kommen wir zu meinem Platz 3. Das ist der WM-Song von der ersten WM, den ich eigentlich so voll miterlebt habe. Und das war die WM 1998 gewesen. Und das ist von Dario G, Carnaval de Paris. Und das ist einfach ein Lied. Eben, durch das ich die WM mitverfolgt habe, ist mir der Song extrem geblieben. Und ich habe mega das Gefühl gehabt, der passt extrem gut zu dem Turnier. Das ist eigentlich der erste Fußballsong, den ich gehört habe. Und darum ist er bei mir auch auf Platz 3. Und wenn ich das Video jetzt nochmal anschaue, ist es eigentlich recht speziell. Es sind so geschminkte Kinder, die Fußball spielen. Und zwar mit der Flagge passend geschminkt sind.
Aha.
Ja, und dann eben hast
ich habe gemeint, sie haben so Lidschatten und so bekommen, aber nein, das ist gut, wenn du das so relativiert hast.
Nein, und eben auch der Rhythmus, der dazu passt. Und so, man hört ja heutzutage noch, während bei Fußball spielt, der Rhythmus. Mhm. Also ja, ich finde einfach einen schönen Song, passt zum Fußball. Er
sagt zwar catchy, nicht aus
dem Fußball selber, er hat nicht irgendwie Strophen, die dazu passt, sondern es ist einfach, ja.
Hat es den Song nicht schon vorher gegeben und er ist nachher einfach für die EM gebraucht worden?
Das weiss ich leider nicht. Gut möglich.
Aber man verbindet es heute mit Fußball, ja, ist klar. Ja, schön. Dann mache ich weiter und mein nächster ist relativ persönlich, hat mit dem zu tun. Ist eigentlich nicht so ein Riesensong, aber es ist die Hymne von der Hertha, BSC in Berlin. Und es heisst «Nur nach Hause gehen wir nicht». Hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Also zumindest die Zeile nicht. Und das Ganze läuft auf die Melodie von «I am sailing». Und das wiederholt sich dann auch ewig. Nur nach Hause gehen wir nicht. Und dann kommt irgendwo so eine relativ simple Strophe noch. Und heute wollen sie gewinnen für das blau-weiße Trikot sowieso. Woho, woho. Also auch dichterisch lyrisch unglaublich hoch. Aber es, ja, für mich hat es halt irgendwo, für mich hat es einfach etwas, weil ich das sehr, sehr häufig in dem Stadion dort drinnen gehört habe. Eben zu Berlin eine Zeit lang gewohnt. Und es ist dann halt, ja, es ist Berlin. Du gehst eben nicht heim. Du gehst nie heim in Berlin. Du gehst immer noch weiter und immer noch eins weiter. Und wenn du, und das weiss jeder und das ist so. Und selbst wenn du bei minus, gefühlten minus 10 Grad dort in der Kurve innen stehst und du hast dort 60.000 Leute in dem wirklich beeindruckenden, schönen Olympiastadion innen und die, und alle singen das Lied, dann, dann hat das einfach etwas. Und auch da wieder, wie mit den Bubbles, die du vorher gesagt hast, es ist überhaupt nicht cool. Es wirkt wie ein Lied, wo unsere Eltern uns zum Schlafen würden singen. Und dann hast du aber eben, wie gesagt, die heftigsten Hooligans und Familienväter und vis-à-vis die Kurven und Tribünen und alle, die das Lied zusammen singen. Und dann wirkt das halt einfach nochmal anders. Und du singst das nach dem Spiel und weißt, jawohl, und jetzt fährt der Abend erst an und jetzt geht es richtig los. Und das ist für mich das Nummer zwei. Frank Zander übrigens, der ja, Komponist, ja, ist ein bisschen übertrieben, weil «I am sailing» hat er ja und schlussendlich nicht geschrieben, aber den Riesentext hat er darüber gemacht.
Ist er der Berlin, ist er der Hertha-Fan?
Sehr schön, ja.
Immer noch? Immer noch.
Ja, ja.
Also singt...
Ich finde es mega speziell, wie schnell aufgefallen bei der Recherche. Es gibt so Lieder, die ja dann plötzlich auch durch ein Idol von einer ganzen Stadt durch das überhaupt berühmt worden sind. Also es gibt ja da auch in der Schweiz relativ grosse Beispiele von denen, wo man dann sagt, hey, man übernimmt das von diesen Komponisten und singt das dann auch im Stadion.
Ja, voll. Also er hat das auch schon im Stadion performt und ich meine, der Hertha hat zeitweise auch mal in den Nullerjahren, hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht und Zeug und Sachen, wo gekommen ist und wieder gegangen ist, aber das nur nach Hause, das hebt sich einfach irgendwo.
Ja. Ich habe eher gemeint,
ja, meistens sind genau die Sachen, genau, das, was bleibt halt, oder? Das, halt genau die, das ist das, was man vielleicht ein bisschen an der Schweiz kann kritisieren kann. Ich hoffe nicht, dass auf Platz 1 irgendetwas aus der Schweiz ist. Aber das, ja, ist ein bisschen meine Kritik, ein bisschen am Schweizer Fußball, dass dort ein bisschen weniger auf so traditionelle Sachen gegangen wird und dann wird immer wieder Sachen
probiert. Ein Beispiel, wo man genau Wanderlieder nimmt, finde ich eigentlich schon. Das ist ein Beispiel, wo man jetzt kann sagen, aber ja, ich sage,
ja, aber es sind Fans,
sie brauchen das eigentlich,
oder? Ja, ja. Aber weißt du, so als Stadionhymne, das, also ich habe schon manchmal in der Kurve beim FCL, sorry, dass ich jetzt abschweife, vor dem Match haben wir öfters mal diskutiert darüber, statt dass sie jetzt da irgendein Seich einspielen, könnte man dort dann eigentlich schon auch eine Stadionhymne rein tun, wo man halt jetzt, ja, geschafft hat mit ein paar Versuchen, die man gehabt hat, wo man sogar auspfiffen worden ist, wenn der gespielt worden ist. Ja, ist, eben, es sind halt alles gewisse neuartige Sachen und gewisse einfach, und nicht so klasse haben gehabt, wie jetzt halt, auch, eben, es ist jetzt nicht irgendwie hochstehend, das Lied von der Hertha, aber es ist halt etwas, wo ein bisschen durch das Band durch den Leuten kann gefallen
auch. Ich frage mich eben, ich glaube, das Problem ist, also, heute zweifelt das niemand an. Ich glaube auch nicht, dass wirklich irgendjemand, aus gewissen Kurven findet, oh, das ist jetzt mein Lieblingslied oder so. Aber es ist einfach immer schon da gewesen. Aber damit es immer schon hätte können da sein, hätte es halt irgendwann schon mal müssen etabliert werden. Und dann läuft es halt einfach immer. Und dann, ich weiss nicht, ob man jetzt das Lied am Anfang gerade, also, das weiss ich schlichtweg nicht, ob man das am Anfang schon gesagt hat, okay, das ist jetzt unsere neue Hymne und ich müsste es alle geil finden. Ja. Oder ob man es einfach gespielt hat, und irgendwann ist es immer da gewesen. Und entsprechend, ja, also sobald, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du als Junge in der Kurve weisst, das Lied ist schon gelaufen, wo ich als kleiner Bub oder kleines Mädchen von meinem Papi mit ins Stadion genommen worden bin, dann reklamierst du auch nicht mehr dagegen, sondern dann gehört es dazu, egal wie scheiße das schlussendlich ist. Also das ist jetzt, ja, glaube ich. Und von dem her ist vielleicht ein bisschen das Problem in der Schweiz manchmal, dass man dann probiert, ein Lied zu suchen, wo man es allen kann recht machen kann, und das kann nicht funktionieren.
Ja. Gut, dann komme ich doch zu meinem Platz 2. Ich bleibe auf der Insel. Natürlich. Könnte es auch anders sein. Bei einem Club, wo man absolut unsympathisch eigentlich ist oder absolut unsympathisch geworden ist, ist Man City. Blue Moon ist das Lied. Das Lied selber ist wunderschön. Also einerseits, es ist, am Anfang ist es eigentlich wirklich eine Ballade, wo das ganze Stadion, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, wo alles wahrscheinlich nur Touristen drinnen hocken, aber früher ist es so gewesen, dass wirklich, wo es noch der Arbeitnehmer, also der Arbeiterclub von Manchester war und United war der reiche Club. Bin ich für 3 Monate in Manchester gewohnt und bin sehr oft City schauen. Fast so oft wie Leeds. Jetzt im Nachhinein schäme ich mich fast ein bisschen dafür, wenn ich sehe, was aus City geworden ist. Aber das Lied war immer so schön gewesen. Also dort hast du den Opa gehabt, dort hast du irgendwie Tante, Cousin, alle Kinder miteinander, haben einfach das Lied mitgesungen. Eben am Anfang ist es eine Ballade, bis irgendein ist dann ein Cut gibt und dann wird es irgendwie richtig punkig und rockig. Und dann springen auch alle irgendwie im Zeug um. Und das ist ja so eine richtige Motivation, bevor das Spiel dann losgeht. Ehrlich gesagt, ich weiss gar nicht, ob sie es heute immer spielen. Aber für mich ist das einfach etwas vom Schönsten gewesen. Und weil ich eben dort in Manchester war und auch eher im hellblauen Teil, habe ich das auch sehr oft in Pubs gehört. Und das ist auch auf der Straße, wenn man mal einen guten Ausgang hatte, mal angestummen worden. Und ja, darum ist das auf meinem Platz.
Du könntest jetzt entschuldigend sagen, du hättest die Mannschaft nie gut gefunden, aber hast einfach das Lied hören wollen. Darum bist du am Exit im Stadion.
Stimmt. Dutzende Spiele gesehen, nur für
ja, das Lied. Das Lied hat ja den Merksatz, früher ist alles besser gewesen. Ja.
Früher ist alles besser gewesen. Also auch da muss man sagen, es ist auch schon ein sehr, sehr altes Lied. Lustig ist, es hat ein anderes Englisch-Team, hat das auch im Einsatz. Das ist Crew Alexandra, wo einfach das auch im Einsatz hat. Das finde ich irgendwie noch lustig, dass dann einfach 2 Teams das gleiche Lied verwendet.
Ja.
Ja,
ja, dann bei mir wird es ein bisschen nationaler. Und zwar ist es eigentlich ein Lied, wo es um Nationalteams geht. Und das kennen eh alle. Und zwar ist es von Baschi. Bringen heim.
Sehr geil.
Ist absolut der Schweizer Fansong, den es je wird geben haben, wo es ja, bei jedem Turnier kommt da wieder führen und man singt ihn und man trinkt einen dazu, man geht auf die Strasse, alle singen das Gleiche und ja, irgendwie hat er das geschafft mit dem Song. Es war ja der WM-Song von der Schweiz 2006 und der hebt sich eigentlich immer noch. Bei jedem Turnier und so kommt er dann irgendwo kommt er wieder führen. Und er bleibt einem einfach. Und ja,
ich glaube, du hast noch nicht gesagt, wie er heisst. Also für die zwei, die es nicht wissen, was
es zuhören. Bringen heim heisst?
Ja, genau. Ja, du musst noch schnell sagen.
Lustig ist ja schon, oder der Inhalt von dem Lied, also jetzt nur der Satz bringen ja, heim, ist ja sowas von absurd, oder? Weil wir ja so weit weg sind, um irgendeinmal mal etwas heimbringen. Ich meine, bei Deutschland, wo ja das auch hatte, hat man können sagen, so, ja gut, aber gut, eben, wir können nicht sagen, komm bis ins Achtelfinale und kommen dann wieder heim. Das wäre wahrscheinlich
nicht so catch. Das passt einfach. Es hat irgendwie sogar gepasst. Und ja, total ist cool. utopischer Titel, aber irgendwie haben wir dann alle gefeiert und geodet und gemacht. Und darum bei mir auf dem Platz 2.
Ja, und gell, er hat dann für Deutschland auch noch einmal gesungen. Also, er hat auf Hochdeutsch eingespielt, in der Hoffnung, dass er nachher dann den Erfolg in Deutschland auch noch hat. Ja, ist nicht so gut rausgekommen.
Gut,
genau.
Da bin ich schon dran mit dem Nummer 1, gell? Mhm. Also, ich bleibe jetzt ganz langweilig eben Nummer 1 in Deutschland. Und zwar...
Und ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Wenn du alles in England hast, es war wie voraussehbar. Also, meine Nummer 1 ist Bochum von Herbert Grönemeyer. Für mich ein absoluter Bombensong. Er ist nicht in erster Linie oder nicht von Anfang an für Fußball gesungen worden, sondern eine Liebeserklärung an seine Stadt, an Bochum selber. Und Bochum ist kein Verein, wo man, wie soll ich sagen, wo man muss Fan sein, besonders in diesen Tagen nicht. Er hat eine graue Maus. Aber wenn du im Stadion bist oder meinetwegen auch am Fernsehen zuschaust, wie die Mannschaft reinkommt und halt Fans drinnen das Lied singen, also beziehungsweise wird angestimmt und dann du hast einen Pulsschlag aus Stahl und dann läuft sich kalter Rücken ab und dann findest du die Mannschaft einfach geil, egal was nachher auf dem Platz läuft. Das ist so eindrücklich. Und es spielt auch so, er kokettiert auch so mit dem Image von dieser Stadt, wo man eben, es ist keine schöne Stadt, es ist keine reiche Stadt, es ist hat nicht glanzvoll und das Gleiche gilt für den Verein. Und genau darum lieben wir ihn so. Und das ist so die Aussage von dem Song. Und ich finde, es sind die perfekten Worte getroffen dabei. Und wie gesagt, du nimmst es auch jedem in dieser Kurve ab, der das singt. Und dass man eigentlich genau für das nicht feierenswerte, dass man das so kann feiern kann, und den Arbeiterverein so kann, ja, hochleben lassen, das finde ich sackstark. Und ich wünschte mir für meinen Verein so einen Song, aber das wird es wahrscheinlich nicht das zweite Mal geben. Bochum vom Herbert Grönemeyer.
Mhm. Ja, Bochum kann man ja jetzt aktuell schon eher mal ein bisschen Fan sein als auch schon, oder? Ich meine, sieht sehr gut, also aktuell, ja, auf Platz 3 der zweiten Bundesliga. Und ja, wäre ein schöner Club wieder zum Mal da oben. Oben haben. Auch wegen dem Lied natürlich.
Vor allem wegen dem Lied, ja.
Vor allem wegen, nur wegen dem Lied. Ich möchte endlich wieder mal das Lied
hören. Hätte ich eigentlich noch die wunderschönen Regenbogen-T-Shirt.
Die haben seit 20 Jahren von dieser Lotto-Gesellschaft das können. Aber das ist eben, darum sage ich, graue Müsse, das ist das, was die Leute noch wissen von Bochum. Und vielleicht noch, dass der Peter Neururer dort Trainer war und viel mehr.
Ja, und Fabio, der Darius Wosch spielt das leider
T-Shirt auch nicht mehr. Ja, mega leid. Zaubermaus.
Ja, 1,50 gross, aber...
Und die klassische 90er Mittelscheitelfrisur.
Voll.
Ja, aber. Das war Bochum. Aber das Lied haben sie noch. Ja.
Gut. Ja. Ich habe ja angekündigt, dass ich in dem Fall England übernehme, wenn der Oli einfach Deutschland abgerasen. Ich hätte jetzt gesagt, rein musikalisch wäre vielleicht der Blue Moon von City vor dem Lied gewesen, den ich jetzt habe, aber rein emotional ist das für mich schon nicht gegangen. Das Lied entweder heisst es Leeds, 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 aber sie haben dann noch einen besseren Namen gefunden, ist Marching On Together. Das Lied ist 71 in der Saison 71-72 vom Fußballverein aufgenommen worden. Und eigentlich seitdem ist es die Stadionhymne. Und es ist immer so, dass immer das letzte Spiel kurz vor dem Abpfiff ist. Der Titel Leeds, Leeds, Leeds ist eigentlich wirklich so die letzten Wörter von Marching On Together. Ist dreimal nacheinander Leeds. Und bevor es losgeht, brüllen eigentlich alle dreimal Leeds und dann, also sind einfach alle komplett heiß, oder? Und Leeds sind eigentlich bekannt in England für die wahrscheinlich meist verhassten Fans, aber halt auch die lautesten. Und das Video, das ich mir aufladen, sind 35'000 Leeds United Fans, wo daheim in der Ellen Road in der Playoff letzte Saison, wo sie es dann nicht geschafft haben gegen Derby County, das Lied singen. Auch für mich Gänsehaut. Ich habe es selber schon mehrmals in Leeds erleben und ja, dort kann man nicht viel anderes sagen, als jedes Mal Gänsehaut rum war.
Könnte ich nicht und muss immer unbedingt anschauen auf der Homepage nachher.
Ja, ja, okay. Sind wir schon fast am Ende. He? Eine fehlt noch. Und ja, für mich ist das von Anfang an ist fehlt, klar gewesen, der muss aufs Eis. Weil der Song eigentlich, ja, ich weiss nicht, ist nicht nichts Spezielles, aber seine Wirkung, die er hatte auf meine Fußballerinnerungen und all das Zeug und Sachen, ist einfach, komme jedes Mal Gänsehaut über, wenn ich das Lied höre. Und zwar verbinde ich das Lied mit Jubeln, mit Spiel ist fertig, mit einem Bengalo, der gezündet worden ist in der Fankurve. Und dann hat man einfach Sierra Madre gesungen. Und das Lied ist von der Zillertaler Schürze. Ich habe es, glaube ich, nie gehört von denen im Original. Aber einfach, jedes Mal, wenn ich das irgendwo höre, ich so, hey, boah, das ist für mich Stimmung gewesen in der alten Almend, die ganze Dings, alle aufgestanden, alle gesungen und irgendwann ein Bengalo irgendwo in der Mitte angezündet hat, nach Spielschluss, notabene. Und dann einfach in den Armen gelegen, miteinander und einfach, ja, das war für mich Emotionen pur gewesen und für mich darum absolut einfach auf Platz 1 von diesen Lieder, die mit Fußball zu tun haben.
Das ist auch ein Lied, ja, das man ist fast in jedem Zustand so irgendwie bekommt.
Das sehe ich, aber es ist einfach so ein Lied, das gängig ist, das eine riesen Melodie hat. Und ich glaube, ich kann es mir jetzt nicht mal richtig anlassen. Mal nur.
Ja. Nein, mach es wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich machst du schon viel gemacht, kaputt. Oder? Aber an der Fasnacht in Luzern gibt es das auch ab und zu. Ja. Schön, sehr schönes Lied.
Ja, super, cool. Aber es gäbe
noch so viele andere Sachen, die ich mir überlegt habe.
Ich bin froh.
Bringen wir das anders mal.
Ich würde auch sagen, wir sind schon wieder recht am Überziehen, aber wir haben noch ein grosses Thema.
Ja.
Cecil, gerne noch mal schnell eine Runde und ein heißen Herdöpfel bitte. Der heiße Herdöpfel von dieser Woche ist brandaktuell. Der Fabio hat ihn vorher schon mal kurz angesprochen in einem anderen Zusammenhang. Und zwar geht es um das, was in Dortmund passiert ist. Es geht um die Trainerentlassung von dem Wochenende, wo war. Lucien Favre ist nicht mehr Trainer in Dortmund. Und die steile These vom heißen Herdöpfel das mal ist, Dortmund hätte Lucien Favre müssen ausrühren, sie wären nie Meister geworden mit ihm. Und ich höre mal auf, gross viel zu reden dazu, sondern möchte einfach mal Diskussion freigeben.
Also, deutscher Meister zu werden bedeutet, heutzutage besser zu sein als der FC Bayern. Champions League-Sieger, Pokalsieger, Meister letzte Saison. Die Hürde ist relativ hoch. Und das, ich bin nicht ganz sicher, ob es je einen wird schaffen mit Dortmund in den nächsten 5 Jahren. Darum, von mir aus gesehen, liegt es definitiv nicht am Lucien Favre.
Ja, also ich kann auch sagen, ja, sie wären nicht mit ihm wären sie nie Meister geworden. Ob sie mit jemand anderem Meister werden, kann man wirklich nicht sagen. Aus dem Grund, weil Bayern auch sehr viel richtig macht und gewisse andere immer wieder einen kleinen Fehler drin haben, ob das Leipzig ist, ob das Dortmund ist. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan vom Lucien Favre. Ich bin extrem erstaunt gewesen, was er in Gladbach geschafft hat. Er hat das ihm nicht gegeben. Haben ja alle davon gejubelt, was er für eine fanatische Person ist, wo jeder das kleinste Detail muss einplanen muss. Ich hasse das an Trainer, ich hasse das am Guardiola, dass der sogar muss überlegen, wer das wo steht, wenn es einen Einwurf gibt, dass die Leute nicht mehr selber denken dürfen. Ich glaube, ein schlechter Trainer ist er nicht. Er kann einfach überhaupt nicht mit den Medien umgehen. Er kann wahrscheinlich mit Leuten nicht so gut umgehen, wie es notwendig ist. In Dortmund ist einfach ein Club, wo es Haifischbecken ist. Ich wünsche ihm einen Club, der nicht ganz so exponiert ist. Und ich glaube, dort ist er sicher auch ein guter Trainer, kann die Spieler an die Hand nehmen. Ja, irgendein kleinerer Club mit weniger Druck. Und dann wird er das gut machen. Und ich glaube, es ist super für Dortmund, weil ich glaube, dort kann man schon noch mehr rausholen, als das, was man jetzt hat.
Was bräuchte, also Fabio hat es vor fast so gesagt, das gäbe es die Möglichkeit fast nicht, aber was bräuchte denn Dortmund für einen Trainer? Oder man kann es, wenn wir jetzt beim Lucien Favre bleiben, was hätte er anders müssen machen? Wie hätte er anders müssen sein, damit er eine Chance gehabt hätte? Also natürlich sein das Spielermaterial, aber ich würde sagen, so schlecht ist die Mannschaft nicht, die er hat. Bayern hat in den letzten Jahren, gerade in der letzten Saison, haben sie ja in der Vorrunde extrem viel gepatzt und Dortmund hat es nicht können ausnutzen. Also es ist nicht so, dass man muss sagen, man kommt an Bayern nicht vorbei, oder ist in den letzten 2 Jahren nicht an ihnen vorbeikommen. Aber Dortmund selber hat ja dann eigentlich immer wieder entscheidende Spiele verbockt, und zwar nicht nur gegen Bayern selber, sondern eben auch gegen kleinere Mannschaften, jetzt zuletzt gegen Köln und gegen Stuttgart. Was hat gefehlt?
Cleverness.
Vom Favre?
Trainer.
Cleverness von der Mannschaft und auch vom Trainer, finde ich. Also weißt du, auf der einen Seite finde ich sensationell, was man in Dortmund leistet, was für Junge dort rauskommen, wo man auch herbringt an eine Bundesliga, die dann auch mega einschlägt. Auf der anderen Seite kannst du von denen eigentlich auch nicht eine Kontinuität erwarten, dass die in jedem Spiel einfach abliefern. Und ich glaube, das ist momentan noch eine der grossen Schwachstellen, die Dortmund hat. Sie haben extrem viel Talent.
Ja, aber
manchmal bräuchte es einfach mal eine Routine, oder?
Ja, also bin ich absolut bei dir. Ich habe mir das auch so kurz überlegt. Es gibt den Spruch in England, you can't win anything with kids, oder? Und es ist wirklich so, es ist halt eine sehr junge Mannschaft, klar, du hast einen Hummels drin, du hast einen, ja, du hast vielleicht unseren Goalie noch drin, aber das ist jetzt auch nicht so jemand, wo eine Leitfigur ist, halt auch vielleicht, weil es ein Goalie ist. Und eben mit einem Reina, 17, Moukoko, 16, aber auch andere, die sehr, sehr jung sind, ist das natürlich sehr schwierig, oder, dass die wirklich das können halten. Deine Frage war, was es braucht, oder? Dass man es trotzdem kann schaffen kann, genau. Oder dass man näher reinkommt, oder? Ja. Also, für mich persönlich, oder? Ich meine, ich glaube, er hat ja viel gut gemacht, der Favre, aber es geht halt in einem Ort eben wie Dortmund halt nicht nur um das rein Sportliche, sondern du musst dort halt ein bisschen reinstehen und selbst Marketing machen, du musst dich können verkaufen und musst einfach die Kommunikation besser im Griff haben, sonst fressen die dich auf oder die möchten dich fertig dort. Und
sie haben halt einen gehabt, der das extrem gut gemacht hat und in dem Schatten leben sie immer noch, habe ich das Gefühl.
Ja, es muss natürlich nicht immer alles Klopp sein.
Oder? Wieder mal, man redet aber immer wieder von dem und es kommt immer wieder der Klopp ins Spiel und immer und immer und wieder und der Tuchel ist an dem gescheitert, der Favre ist jetzt an dem gescheitert. Ja. Seine Löcher sind oder Fußstapfen sind einfach zu gross.
Ja, aber wir hatten ja irgendwie schon angefangen zu reden über eine Rose. Ob denn da etwas wäre, aber ich meine, rein fußballtechnisch ist das sicher kein Problem. Aber eben, ich meine, das muss man jetzt schauen, oder? Ob jetzt er sich dann noch einmal losreist, eigentlich von Gladbach und zu Dortmund geht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es braucht nicht so viel. Sie haben auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Ich glaube, das Team selber sollte Platz 2, Platz 3 irgendwie können eigentlich immer festigen. Müsste vor Leverkusen sein, definitiv. Aber aktuell läuft es nicht so. Also darf ich kurz als einen Einschub? Es ist einfach so, ich habe Dortmund so wahrgenommen in der letzten Woche, als wäre es sehr ruhig dort. Als hätte es kein Theater irgendwie. Und bin extrem überrascht gewesen über die Nachricht, weil mich hat es gedacht, sie nehmen das Ganze nicht so ernst, dass sie eigentlich in einer Krise sind. Und anscheinend haben sie es intern trotzdem gemerkt, dass sie einfach nicht ganz so, also klar, Champions League sind es gut, aber ja, also was sie da in der Liga verspielt haben in der letzten Woche, ist einfach wirklich nicht gut gewesen.
Also ich finde eben auch, so Haifischbecken, so extrem sind sie eben nicht. Für die Ansprüche, die sie haben, für das, dass sie die letzten zwei Jahre immer wieder gesagt haben, okay, wir möchten gerne Meister werden, haben sie den Favre jetzt eigentlich relativ ruhig arbeiten lassen. Natürlich ist kritisiert worden von den Medien gewisse Sachen, wie er mit den Medien umgeht. Dann ist natürlich so ein bisschen der Vergleich mit dem Jürgen Klopp gekommen, aber mehr so im Sinn von, okay, er tanzt halt weniger auf der Seitenlinie rum und zeigt die Emotionen und so weiter. Aber ich glaube, schlussendlich, verglichen mit dem Jürgen Klopp, wird man halt einfach, weil der Meister geworden ist. Und das wird jeder werden, bis wieder einer Meister wird. Und das an dem muss man sich logischerweise messen. Aber nicht, weil man jetzt Jürgen Klopp vergöttert als Mensch, sondern halt einfach, weil er leistungsmässig das geschafft hat, was man will. Und das wäre aber in München beim nächsten Trainer das Gleiche. Und wenn man sagt, so jung ist die Mannschaft im Fall gar nicht. Also man hat ein Durchschnittsalter von 25,2 Jahren.
Ja, aber das Durchschnittsalter zeigt
eben
nicht
an. Ja, richtig. Aber das ist so eine Entschuldigung, die man immer wieder hört. Also eben, ich meine, ein Reus ist 31, auch ein Witzel ist genug, Alten, Guerrero ist 24, aber du hast Emre Can, der 26 ist und so weiter und so fort. Du hast da noch ganz viele Spieler, die eigentlich als Leader könnten vorweg gehen. Eben auch Nico Schulz und so weiter und so fort. Du hättest wirklich genug, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Und das ist für mich mehr so ein die Frage. Also das so, dass manchmal das Aufbäumen, ich habe sie auch schon im Stadion gesehen oder ich verfolge sie auch sehr intensiv. Ich habe das Gefühl, wenn sie in einem Lauf drin sind, wenn sie ihre Spiele, so wie sie es eingestudiert bekommen haben mit vom Favre, wenn sie das können durchspielen können, dann ist es genial und dann sind sie wirklich eine Macht. Aber wenn das irgendwie kann durchbrochen werden, dann fehlt mir manchmal wie so ein bisschen die Antwort darauf, also der Plan B. Und dann ist es auch wirklich irgendwo so die Spielfreudigkeit, wo dann, vielleicht klingt jetzt das ein bisschen abdroschen, aber dann sehe ich das nachher nicht mehr, sondern dann, und dann ist auch nicht, okay, hey, wir haben jetzt noch 5 Minuten und jetzt rühren wir alles für, sondern es ist auch dann noch das koordinierte Kurzpassspiel, was wunderbar ist, aber in dem Moment, wo wahrscheinlich einfach noch 2 Minuten, noch 1 Minute ist und das Goal einfach muss kommen, dann musst du halt einfach anfangen, wirklich einmal, ja, vielleicht halt mal kopflos für stürmen, aber weil dann musst du jetzt einfach mal mit der Brechstange probieren und das habe ich gesehen, ich bin
ja
nicht.
Aber genau das ist eigentlich meine Kritik am Favre gewesen, oder? Eben, dass alles bis ins letzte Detail einüben, eben bei, ich habe mal eine Doku gesehen, oder irgendwie, ja, das ist, glaube ich, eine Doku gewesen über Gladbach, wo sie gesagt haben, ja, manchmal habe ich kaum gewusst, wo mir der Kopf steht, weil er hat mir gesagt, ja, du musst dich in die Richtung drehen, so bewegen. Ich glaube halt einfach auch in der heutigen Zeit, wo auch Chefs mehr kollegial werden und die Leute sich ein bisschen machen, das ist jetzt nicht nur im Fußball so, verstehe ich es halt einfach nicht, dass du die Menschen zu wenig lassen selber denken. Und mich hat es gedunkt, manchmal, die sind in so einem Korsett drin gewesen. Eben, ich sehe es manchmal auch bei Man City, die haben einfach nur eine andere Klasse und einfach irgendwie 3 Mannschaften könnten die aufstellen und wären immer noch besser als viele andere. Aber auch dort siehst du manchmal, das Umschalten ist einfach gar nicht möglich, weil alles bis ins letzte Detail ist eigentlich wie vorgegeben, das muss dann passieren. Und dann kannst du dich vielleicht auch nicht mehr erwarten, dass Leute selber können denken und Spieler, sondern sie wissen, sie müssen genau das machen, trainiert worden ist.
Das ist
eigentlich meine Kritik am Favre halt allgemein.
Das ist krass, aber dass ich das muss sagen, aber ich habe rein fußballerisch, natürlich nicht von den Farben, aber rein fußballerisch sehe ich in dieser Saison Bayern lieber, also finde ich schöner zum Zuschauen, weil viel mehr überraschende Momente auch drin haben als Dortmund. Und das ist eigentlich nicht so, wie man es würde erwarten.
Ja. Das sieht man halt auch, die aktuell besten Teams haben das Momentum halt einfach sicher drin.
Ja, vor allem können sich eben auch einmal Systemwechsel erlauben und dann einfach mal sagen, wir spielen jetzt mal anders. Und ich glaube, das haben gewisse Teams wie Dortmund, aber so Systemtrainer, haben dann wie so, sie heissen zwar Systemtrainer, aber irgendwie geht es nicht einfach nur um ein System, das sie dann spielen. Und wenn es dann hart wird, dann findet kein zweites anderes System, wo man kann sagen, okay, ich stelle jetzt um.
Ja, es hat ja auch irgendwie mit Vertrauen zu tun, wo du den Spieler eigentlich zeigst, hey, also das Extremste ist wahrscheinlich jetzt in Deutschland ein Müller, der einfach weiss, okay, der Trainer lässt mich stehen, wo ich will und ich kann irgendwo rumtänzeln und er weiss, dass ich es schlussendlich richtig mache und ja, er macht es halt einfach auch verdammt richtig, wenn er an seinen Goal gemessen wird und an seinen Erfolg. Und das frage ich mich halt, oder? Wenn du einen Spieler so ins Korsett reinzwängst, ob du dann nicht auch irgendwo das Narrativ vermittelst, ja, schau, wenn du es nicht genau so machst, wie ich es dir sage, dann bringst du es auch nicht.
Also Transfers von Dortmund sind ja eigentlich in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, auch genau auf dem aufgebaut gewesen. Man hat die Spieler geholt, die eben genau so funktionieren. Und jetzt hat man mit dem Emre Can, ist das, glaube ich, das letzte Teil gewesen, wo man gesagt hat, hey, jetzt haben wir noch die Erfahrung und noch den Kampf. Weil das ist das, was letztes Jahr Dortmund hat man sie ihnen vorgeworfen. Also, hey, ihr bringt den Kampf nicht. Und jetzt hat man eigentlich das Gefühl gehabt, mit dem Can hat man jetzt das Ding geholt. Und ich glaube, einfach mit einem Spieler allein reicht es halt einfach nicht. Man kann ja nicht für 11 kämpfen.
Ja, obwohl sie hatten ja wirklich auch grossartige Kämpfer, oder? Auch wenn jetzt ein Witzel war, die Leine, die halt jetzt dann verletzt ist und so, das ist natürlich schon grossartig.
Ja, ein Haaland vorne ist sicher, geht sicher in die Kampfabteilung rein. Aber von dem her, ich bin sehr gespannt, was dort ein neuer Trainer macht. Ich finde zwar ein Rose genial in Gladbach. Ich finde es wunderbar, was er dort mit dem Spielermaterial macht. Aber ich habe mir unabhängig von dem, lustigerweise wirklich vor dem Wochenende mal gedacht, was würde echt ein Rose in Dortmund machen? Und von dem her, ich fände es sehr, sehr spannend, das Projekt mal zu sehen dort.
Der Rose muss zuerst auf Nizza, bevor er auf Dortmund
ist. Er war auch nicht bei Zürich.
Dort muss er auch noch her.
Er kann ja nach Dortmund.
Er muss vorher oder nachher nach Frankreich. Der Tuchel ist nachher erst. Das geht auch so rum.
Stimmt, ja.
Ja, jetzt im Moment aktuell ist Edin Terzic hat übernommen. Er war im Staff vorher vom VfB und wird wahrscheinlich nicht ewig bleiben. Wobei, das hat man in München auch gemeint.
Ich glaube, ein Dortmunder.
Er ist ein Dortmunder, genau. Ja. Aber eben, also, man wird jetzt sicher jetzt nach einem erfahreneren Trainer suchen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was das mit dieser Mannschaft macht, was da möglich ist. Oder ob man im Nachhinein sagt, ja, okay, der VfB hat tatsächlich das Maximum rausgeholt. Ist natürlich auch immer ein Tag von der Abrechnung, wenn ein neuer Trainer kommt.
Ja. Ich bin auch gespannt, oder? Mich jetzt dunkt, Es war manchmal auch nicht ganz so einfach mit dem Vorstand, wo Dortmund hatte, wo ich einfach, wo sehr, sehr sympathisch ist in manchen Interviews, die sie geben, wenn sie wissen, dass sie vor der Kamera sind. Aber manchmal ist es schon ein bisschen, weißt, wenn die eigenen Chefs ein bisschen in den Rücken schiessen, muss ich sagen. Also dort hat es mich gedacht, haben sie ein paar Mal sicher nicht brilliert dort. Also ob jetzt das ein Aki Watzke war oder ob das auch damals irgendwie von einem Sommer irgendwie eine Zeit lang, wo auch sehr viel Unruhe reingebracht worden ist. Und ich musste sagen, also du hast genug Leute, die dir schlecht wollen und wollen schaden in dieser Position, und du musst es nicht noch selber noch antreiben.
Das war der Grund, wieso dass der Thomas Tuchel gegangen ist.
Ja, muss anscheinend, glaube ich, auch eine komische Persönlichkeit sein, aber eben, vielleicht ist er einfach keine komische Persönlichkeit, vielleicht ist er einfach eine Persönlichkeit, die sagt, so etwas lasse ich mit mir nicht machen. Das bin ich jetzt gespannt, oder? Also wie es so ein bisschen für den nächsten Trainer ist, ob denn das auch wieder so ein Alpha-Tier mal wird, oder ob denn das eher ein bisschen einer ist, der sich auch sagen lassen halt von denen, wo es durch muss.
Ist es denn nicht so, dass man eigentlich sagen kann, wenn ein Verein an dem Punkt ist, wo Dortmund jetzt ist, mit dem Budget, mit dem Stadion, mit dieser Mannschaft, mit diesen Ansprüchen vor allem, dass du dann als Führungsperson auch ab und zu mal Dampf machen darfst, beziehungsweise dass du als Trainer einfach auch weisst, okay, das gehört dort dazu und die Ansprüche sind dort, und wenn ich fünft bin, dann muss ich nicht erwarten, dass mein Präsident in den Medien sagt, es sei alles geil. Ist es nicht so ein Harmoniewunsch von uns Fans? Aber es ist schlussendlich ich hasse immer den Satz, es ist ein Unternehmen, aber letztendlich, es ist eben mehr, in dem Sinn, auf der motivationalen Ebene sogar mehr als ein Unternehmen. Und von dem, dass du da forderst, klar, man kann sagen, mach das intern. Auf der anderen Seite, ja, also, wie gesagt, also, Dortmund will ja auch etwas erreichen, und da braucht es auch Ehrgeiz, und wahrscheinlich nur nette Menschen erschaffen so etwas auch nicht.
Ja, also für mich ist klar eigentlich, die heutige Art von Führungsstil, eben ob jetzt das in meinem Unternehmen ist oder halt jetzt auch da, das, was ich vorher kritisiert habe oder Favre seinen Spielern nicht gegeben hat, finde ich, gehört auch von oben ab das Vertrauen, dass es einfach heisst, look, ich bin für das und das zuständig, ich bin für die ganze Sache da verantwortlich, aber ich überlade dir die sportlichen Entscheidungen. Man sieht an vielen Orten bei grossen Vereinen, wo langsam ein bisschen am Serbeln sind, also Serbeln ist jetzt übertrieben, wenn man jetzt an Real denkt, ich meine, Zidane ist als Trainer vom Jahr nominiert, hat jetzt Glück gehabt, dass er gegen Atletico gewonnen hat. Sonst hätte es ihn kosten können. Sehr krasse Umgebung dort. Jetzt bei Barcelona hat man jetzt irgendwie schon 2-3 tolle Trainer einfach verjagt, indem man genau das gemacht hat. Und ich bin halt der Meinung, man muss da ganz klar sein und sagen, schau, Trainer, du hast unsere komplette Rückendeckung. Und ich glaube halt einfach, nur so funktioniert es auch in der heutigen Zeit, eben ob jetzt auch beim Schaffen ist. Beim Schaffen musst du auch einen Chef haben, der dir das Vertrauen gibt, der dir Freiheiten lässt, dir natürlich auch sagt, wenn du ein Seich machst, aber der auch nicht öffentlich, sondern sagst ihm das unter vier Augen. Auch vielleicht auch ein bisschen naiv in so einem Umfeld wie Dortmund ist.
Ja, es ist halt auch viel Geld dahinter, gell? Und ich glaube, ja. wenn man so die romantischen Dings hat, Ansichten hat, wie zum Beispiel jetzt bei einem SC Freiburg, das kannst du einfach auch nicht miteinander vergleichen. So ein Christian Streich, der einfach das Umfeld hat, wo ruhig ist und so weiter und so fort. Und eben bei den grossen Clubs, da geht es einfach um etwas. Und ich finde es so heftig, aber ich meine, du hast vielleicht 12 Mannschaften, 13 Mannschaften in Europa, die das Ziel haben, Champions League zu gewinnen, jedes Jahr. Und es gewinnt eine Mannschaft. Und alle anderen haben eigentlich ihren Job nicht gemacht. Es hat eine Mannschaft den Job gemacht von 13. Und ich glaube, es ist schon auch mega ein Anspruch dann. Und wenn man als Präsident, also ich glaube, man dürfte schon mal etwas sagen. Aber die ganze Zeit reinschwätzen, finde ich, jetzt ist auch, das wird dann so ein bisschen FC Sion-mässig, oder?
Ja, wobei ich glaube, so schlimm ist Dortmund, beziehungsweise ist natürlich auch immer schwierig,
Dortmund nicht, aber jetzt sagen. Von den anderen Vereinen, eben hier, Real oder Barca, die vorher angesprochen sind, dort ist das Ziel ist klar, dort muss man Champions League gewinnen, sonst ist die Saison eine verlorene Saison.
Und es ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, oder was ist effektiv als Statement so rausgegangen, was ist irgendwo von den Medien dann auch noch so gedreht worden. Sicher, eben, ein Watzke ist nicht ein ruhiger Präsident, das ist einer, der auch gerne mit den Medien ein bisschen spielt. Also ich will dir auch nicht widersprechen, ich würde mir auch einen Chef wünschen, der nach außen loyal ist, möglichst nach innen auch. Aber ja, ich weiß auch nicht, Dortmund ist vor, was sind das, 10 Jahre gewesen, oder wo der, wahrscheinlich mehr, wo Alex Frey noch dort gespielt hat, das müsste wahrscheinlich 15 Jahre, keine Ahnung, etwa so gewesen sein. Ich meine, dort ist Dortmund praktisch bankrott gewesen und man hat mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun gehabt und irgendwie ist man wieder, dort, ist man wieder ins Champions-League-Final gekommen vor ein paar Jahren. Man ist jetzt wieder konstant eigentlich die zu erwartende Nummer 2 in Deutschland und ich weiss nicht, ob man das geschafft hätte, wenn nicht aus dem Präsidium knallharte Vorgaben gewesen wären. Klar, das sagt jetzt nichts über die Öffentlichkeitsarbeit aus, aber ja, vielleicht doch auch ein bisschen, also wenn halt nicht auch eine sehr hohe Leistungskultur in dem Verein dort wäre. Und ich meine, wir haben auch schon darüber geredet, ob jetzt ein Guardiola, der einen riesen Zapfen einstreicht, der als einer der besten Trainer auf der Welt dasteht, aber noch nie eigentlich eine schlechte Mannschaft oder eine schwache oder mittelmäßige Mannschaft trainiert hat. Das ist dann halt der Preis, den du dann wieder zahlst, wenn du dann eben bei Dortmund, Bayern oder eben Man City oder Barcelona oder so bist, dass du weißt, okay, ich habe dafür unglaubliches Spielerpotenzial, das ich daraus schöpfen kann. Ich kann einen riesen Zapfen, den ich heimbringe. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Druck dann auch ganz ein anderer als bei Augsburg oder beim FC Solothurn. Und die Mannschaft mal wieder reinbringen.
Schön, schön.
Das sind was ich spannend finde, ist ja, Dortmund ist so eine von den Mannschaften, die ich jetzt einschätze, die vor allem auch von den Fans lebt. Und jetzt einfach keine Fans rum sind. Also ich meine, dort wirst du einfach gepusht von 25'000 Leuten in dieser Wand. Und ich glaube, von dem profitieren sie jetzt auch nicht. Und ich glaube auch, dass das bei ihnen nur noch mal eine Spur heftiger einschlägt als jetzt bei anderen Mannschaften. Dass sie in einem Match, wo sie im Rückstand sind, eben gepusht werden.
Mhm. Ja, hat sicher. Also, eben haben sie auch gesagt, oder, dass das sicher auch ein Grund hatte, ein Grund war, oder, dass sie jetzt einfach da das wirklich halt nicht mehr haben. Vor allem eben halt die Wand, oder, wo natürlich sehr kann pushen kann. Was ich einfach schade finde, dass man immer noch 5 Jahre zurückschaut, wo ein Klopp dort war, das verstehe ich nicht in so einem grossen Club. Weil ich glaube, sie haben immer die Möglichkeit, an einen guten Trainer zu kommen, immer das vergleichen, immer das zurückschauen, das verstehe ich einfach nicht ganz.
Ja, ich sehe, was du meinst. Aber wie gesagt, ich denke, das hat einerseits natürlich mit der Persönlichkeit von Klopp zu tun, auf der anderen Seite aber einfach, dass er der Letzte ist, der das Ziel erreicht hat. Und ich meine, bei Bayern, es ist mir gerade entfallen. Wie ist er, wo entlassen worden ist?
Der Hansi Flick.
Niko Kovac. Ist auch die ganze Zeit an seinem Vorgänger gemessen worden, weil der halt einfach das Ziel erreicht hat, oder? Am Jupp Heynckes.
Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass der Lucien Favre den besseren Punkteschnitt hatte als der Klopp. Tuchel war noch ein Spürchen besser gewesen. Aber eben, du wirst gemessen an den Finals und an den Sieg. Und dort ist halt der Klopp, wobei ich weiß gar nicht, der ist ein Meister ist er geworden, aber Champions League?
Ins Finale ist er gekommen. Champions League Final gegen Bayern dort.
Gegen Bayern, ja.
Ja, also wir beobachten es eben, was der Nachfolger jetzt reinbringt. Und vielleicht ist es wieder mal ein heißer Herdöpfel oder mal eins von den 3 Mitbringseln ganz
oder am Anfang. Oder vielleicht sind da plötzlich 3 Köpfe Trainer bei Dortmund. Ich wüsste zwischen 3, die gerade frei wären.
Ja.
Wo gerade Zeit
ihre Kompetenz Woche für Woche zur also, Show stellen.
Kennt unsere Adresse, liebe Verantwortliche von Dortmund.
Sie verstehen uns einfach nicht, wenn wir jetzt hier geredet haben.
Ja, aber wir können auch ein bisschen Geld brauchen, weil wir lassen sie ja recht, recht schön, das Kleingeld jeden Tag oder jeden Dienstag in den Beiz wieder liegen.
Ja, voll.
Auch jetzt, wenn ich sehe, droht uns da, glaube ich, gerade wieder.
So, die Herren, austrinken. Das war die letzte Runde. Wir machen zu. Bis nächste Woche.
Also gut.
Nein,
schon wieder. Schade. Es ist immer zu kurz. Und vor allem jetzt, wo die Beizen noch früher zutun.
Ja, müssen wir schauen.
Ja, genau. Schwierig. Aber ich glaube, wir haben auch heute wieder relativ lang gemacht. Also von dem her, ich würde sagen, ich übernehme die Woche. So. Geht mal auf mich.
Das ist doch lieb.
Danke dir.
Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder.
Richtig.
Macht's gut, bleibt gesund. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen. Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die insten Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanal posten wir 3 Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.